Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen ersten Sonntag in der Passionszeit steht im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 6. Paulus ist mit dieser Gemeinde schon länger unterwegs und er hat sie gegründet und gleichzeitig greift ihn diese Gemeinde immer wieder an und stellt seine Autorität in Frage. Und er lässt sich nicht auf das Spiel ein, sich menschlich zu rühmen, aber er fordert sie heraus und er ermutigt sie. Ich lese uns die Verse 1 bis 10. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, Jesaja 49,8, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, in Wachen und im Fasten. In Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort heute an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich könnte jetzt nun viel über die Situation damals in Korinth erzählen, wie es war, aber ich möchte versuchen, für uns heute ein paar Fragen zu stellen und sie auch zu beantworten. Drei Punkte sind mir wichtig geworden. Erstens, was ist eigentlich die Grundlage unseres Glaubens? Ja, mehr noch, was ist die Grundlage unserer ganzen Existenz? Was würden Sie antworten? Meine Antwort, und ich glaube auch die Antwort des Paulus und des gesamten Neuen Testaments, kann man zusammenfassen in einem Wort. Es ist die Gnade. Nichts als Gnade. Man könnte auch sagen, es ist die Liebe Gottes zu uns. Das ist die Grundlage. Seine Zuwendung zu uns. Seine Barmherzigkeit. Paulus spricht deshalb in seinem Brief davon, dass die Korinther die Gnade Gottes empfangen haben. Und nicht nur sie, auch wir. Wir leben aus Gnade. Wir sind heute hier aus Gnade. Wir glauben, wir singen, wir predigen aus Gnade. Und wir hören die gute Botschaft aus Gnade. Die Grundlage unserer gesamten Existenz, unseres gesamten Lebens als Christen ist Gnade. Nichts als Gnade. Paulus drückt so aus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Dieser Vers steht kurz vor unserem Predigttext. Gott hat sich mit uns versöhnt. Er hat Frieden mit uns gemacht. Er rechnet uns unser Versagen nicht zu. Er schenkt uns in Jesus die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Uns ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Nun könnte man es in unserer heutigen Zeit noch einmal anders übersetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich noch in die Schule ging, da wollte man immer der Größte sein. Und wenn man es nicht mit den Noten war, dann war man es eben als Klassenkasper. Man musste ja irgendetwas vorweisen. Und ich weiß, dass wir in unserer Gesellschaft dauernd darauf aus sind, uns darzustellen. Wir posten, wir machen dies und jenes, nur um den anderen einen guten Eindruck von uns zu geben. Und wir müssen uns beweisen. Wir sind da in einem enormen Leistungsdruck. Vielleicht fastet ja jemand, Facebook oder anders, 7 Wochen ohne. Kennen da die anderen mich noch, wenn ich mich nicht ständig produziere und zeige? Und ich glaube, wir haben auch in anderen Bereichen unseren Druck. Wir müssen etwas vorstellen. Ich muss eine gute Mutter sein, ein guter Vater. Ich muss was leisten im Beruf und gleichzeitig in der Familie super gut dastehen. Und immer kommt es darauf an, dass ich etwas vorweise, dass ich etwas darstelle, dass ich etwas bin. Und jetzt sagt Gott, bei mir musst du nicht zuerst etwas leisten. Bei mir musst du nicht erst ein Bild abliefern, das ich sehen lassen kann, sondern ich habe dich je und je geliebt. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe in Christus alles für dich getan. Du musst nicht erst etwas leisten, damit du bei mir angesehen bist, sondern ich nehme dich vorbehaltlos und bedingungslos an. Du darfst so sein, wie du bist. Gnade. Ich glaube, wir haben uns so sehr an diese Gnade Gottes gewöhnt, dass wir darüber reden, dass wir das haben, dass wir es schon ganz selbstverständlich nehmen, dass wir es abhaken irgendwie. Ja, der Pfarrer schwätzt halt, lass ihn schwätzen. Aber können wir noch wirklich in Lobpreis darüber ausbrechen, dass Gott so gnädig zu uns ist, dass Gottes barmherzige Zuwendung die Grundlage meines Lebens ist? Mir ist Erbarmung widerfahren. Wenn das Menschen ganz neu erfahren, dann ist es nochmal anders. Wir hatten vor einigen Jahren Kontakt mit Bruder Yun. Das ist ein christlicher Chinese, der 1974 in China mit 16 zum Glauben fand, in einer Zeit, als es fast keine Christen in China gab. Und er hat die Ausbreitung des christlichen Glaubens dort ganz neu miterlebt. Er hat erlebt, was es heißt, ein Diener Gottes zu sein, in Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, in Wachen und im Fasten. Mehr als einmal wurde er geschlagen und saß im Gefängnis. Das alles hat er erlebt, während ich in aller Ruhe mein Abi machen konnte, dann Theologie studieren konnte, das Vikariat hinter mich brachte und in Amt und Würden kam. Er musste in eine andere Schule gehen. Aber er durfte auch Gewaltiges erleben. Er saß einmal in einem Gefängnis in Birma und dort traf er 5 Chinesen, die nicht nur zu lebenslänglich, sondern zu lebenslänglich plus 100 Jahren Haft verurteilt waren, wegen Drogenschmuggel. Und er sagt, sie waren wie wilde Tiere in ihrer Einzelhaft, seelisch völlig zerbrochen und zerstört. Sie wussten nicht mehr, wofür sie leben sollten. Und da fanden sie heraus, dass dieser christliche Pastor auch im Gefängniskrankenhaus lag und sie waren so verzweifelt daraus, auf ihn zu begegnen, dass sie vorgaben, auch krank zu sein, nur um mit ihm zu reden. Und sie trafen ihn tatsächlich und er konnte ihnen sagen, Brüder, ich weiß nicht, wie eure Situation hier vor den irdischen Behörden aussieht, aber ich bin hierher gekommen, um euch zu sagen, dass Jesus Christus der wahre und ewige Richter ist, und er bietet euch Leben an. Sein Leben. Er ist der Herr der Vergebung. Und er erklärte ihnen das Evangelium und es fiel in ihr Herz. Und sie ließen sich taufen an einem Wasserhahn dort im Gefängnis. Und das veränderte ihr gesamtes Leben. Waren sie vorher völlig perspektivlos, so hatten sie auf einmal eine innere Freude. Und sie gaben diese Freude weiter. Sie haben anderen Gefangenen geholfen. Sie haben weiter erzählt von dem, was sie erlebt haben. Und so sagt Bruder Yun, mir kommen die Tränen, wenn ich an diese Männer denke und wie die Gnade Gottes sie in ihrer verzweifelten Lage erreicht hat. Manche Menschen sind ihr ganzes Leben lang äußerlich frei, aber in ihrem Herzen Gefangene. Gefangen von der Sünde und von allen möglichen Bindungen versklavt. Diese Männer fristen im Gefängnis eine erbärmliche Existenz, aber in ihrem Herzen sind sie frei wie Vögel, die über Berggipfel fliegen. Sie lieben Jesus von ganzem Herzen und singen ihm ihre Lieder. Liebe Gemeinde, it's amazing grace, eine unglaublich herrliche Gnade, die Gott immer wieder schenkt. Amazing Grace, kennen Sie dieses Lied? Ich denke ja, kennen Sie auch den, der es gedichtet hat? John Newton? der hat eine relativ kurze Kindheit gehabt. Seine Mutter starb früh, seine Stiefmutter hat ihn gehasst. Er musste schon früh als Schiffsjunge anheuern und dann hat ihn die Royal Navy, weil er sein Schiff verpasst hat, kurzerhand gekapert und er musste auf einem Kriegsschiff dienen. Weil er aber so widerspenstig war und so böse, haben die ihn schlichtweg wie einen Sklaven verkauft und haben dafür zwei Handelsmatrosen genommen. Und er ist auf einer Insel gelandet und wurde Aufseher in einem Sklavenlager. Dort hat er seinen schlechten Charaktereigenschaften zügellosen Lauf gelassen. Er nimmt sich, was er will, und er vergeht sich auch an den Sklavinnen. Und doch ist er innerlich unzufrieden und zerrissen. Und er kann sich nicht selbst aus diesem Zustand befreien. Sein Vater lockt ihn dann unter einem falschen Vorwand nach England zurück und dann kommt er in diesen Sturm. Das Schiff kommt fast um. Das heißt, die Hälfte der Mannschaft geht über Bord und die gesamte Ladung. Aber er überlebt. Und er erlebt es als Gnade. Amazing Grace, dass er leben darf. Liebe Gemeinde, vielleicht denken Sie jetzt, Mensch, das sind alles olle Kamellen. Haben wir alles schon mal gehört. Aber es gilt doch, was Paulus sagt. Und er sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Ich habe keine Ahnung, wie Sie heute in diesen Gottesdienst gekommen sind. Vielleicht fröhlich und voller Zuversicht. Vielleicht können Sie von Herzen singen und loben die Gnade Gottes. Vielleicht ist es aber auch noch nie wirklich in ihr Herz gefallen und sie haben immer noch Angst vor Gott. Vielleicht sind sie noch nicht im Reinen mit ihm. Vielleicht haben sie noch keinen Frieden, dass sie gehen könnten, egal wohin, wenn er sagt, und vor allem auch hinein in sein ewiges Reich. Aber jetzt, wenn sie seine Stimme hören, wenn er ihnen die Gnade anbietet, wenn er ihnen seine Liebe offenbart, und das kostet was, wenn vielleicht von den jungen Leuten jemand verliebt ist, ein Mädel in Jungs oder umgekehrt, und dann einer hingeht und sagt, ich wag's und ich gestehe dem meine Liebe, dann macht er sich total verletzlich. Der andere könnte sagen, ist mir egal, das wäre hart. Und wenn uns Gott heute seine Liebe gesteht und wir sagen, ist mir egal, dann tut es Gott auch weh. Aber wie schön, wenn jemand dann die Antwort bekommt, hey, super, endlich sagst, ich mag dich auch. Lass uns miteinander gehen. Lass uns das Leben zusammen gestalten. Und genau das ist das, was Gott möchte, dass wir seine Liebe annehmen, dass wir seine Gnade in uns aufnehmen und dann unseren Weg mit ihm gehen. Es gibt nichts Wichtigeres und nichts Schöneres, als das Geschenk der Liebe, der Gnade anzunehmen. Zweitens, was ist dann aber die Folge? Das ist die zweite Frage, die ich stellen will. Was ist die Folge, wenn uns Gottes Liebe erreicht, seine Gnade uns berührt? Antwort, den, der die Gnade angenommen hat, den wird sie auch verändern. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Gnade verwandelt. Wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz, wenn er uns das neue Herz schenkt und den neuen Geist gibt, dann können wir nicht die Alten bleiben. Paulus sagt es ein paar Verse vor unserem Predigtext so, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dieses Neue will gelebt werden. Es will umgesetzt werden. Jede Gabe, die wir bekommen und empfangen, ist auch immer eine Aufgabe. Und deshalb ermutigt, ermahnt Paulus die Korinther und sagt, lasst doch die Gnade Gottes nicht vergeblich bei euch empfangen sein. Umsonst ist sie, völlig umsonst, so wie das lebendige Wasser aus der Quelle des Lebens, das Gott uns gibt. Aber nicht folgenlos. Wenn er uns berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, dann sollten wir auch in seinem Licht leben und die Wohltaten verkündigen, die er an uns getan hat. Weil Gott sich in Christus mit uns versöhnt hat, darum sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und bitten andere, lasst euch doch versöhnen. Auch das nur drei Verse vor unserem Predigtext. Wir alle, jeder Christ ist ein Ambassador of Christ, ein Botschafter Jesu. Einer, den Gott gebrauchen kann und will. Ein Diener Christi, der niemand irgendeinen Anstoß gibt, an der Gnade und Liebe Gottes zu zweifeln. Das ist aber etwas, das auch John Newton erst noch lernen musste. Denn so sehr er sich als Christ fühlte, als er damals auf dem Meer wieder den Gott seiner Kindheit anrief und zum Glauben ganz neu kam, die Sklaverei damals war für ihn kein Unrecht. Im Gegenteil, er fährt dann auf Sklavenschiffen und wird sogar Kapitän dort. Dass die geschundenen Menschen Anstoß an seinem Verhalten nehmen könnten, das kam ihm nicht in den Sinn zuerst. Erst im Laufe von 3 langen Fahrten verändert sich seine Einstellung und auch sein Verhalten. Und ihm wird klar, dass es Glaube ohne Konsequenzen für das eigene Leben gar nicht geben kann. Es ist, als ob sich ihm plötzlich die Augen auftun und er merkt, ich muss meinen Dienst quittieren. Er wird Hafenmeister und dann sogar Geistlicher. Er lässt sich ausbilden, er schreibt einen Bericht von dem, was er erlebt hat, der ein Bestseller wird, und darin bezeugt er, wie die Sklaven auch behandelt wurden. Und er wird ein Gegner der Sklaverei. Seine Berichte über die Zustände auf den Schiffen verändern auch die öffentliche Meinung. Und der Mann, der selbst Sklave war und an versklavten Menschen viele Verbrechen beging, der wurde nun zu einem der prominentesten Fürsprecher. Und er hat es tatsächlich dann noch erleben dürfen, kurz vor seinem Tod wurde die Sklaverei abgeschafft und der Sklavenhandel auf englischen Schiffen verboten. Bis heute singen wir sein Lied Amazing Grace mit der Zeile I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Das passierte damals auf dem Meer. Ich war blind, aber jetzt sehe ich, das geschah im Laufe seines Christenlebens. Die Gnade hat sein Leben vollständig verändert. Und nun wieder zu uns. Hat die Liebe Gottes auch unser Herz verändert? Oder ist es noch hart wie ein Kieselstein? Erweisen auch wir uns in allem als Diener und Dienerinnen Gottes? Als Menschen, die etwas von seiner Barmherzigkeit und Gnade widerspiegeln? Liebe Mitchristen, ist euch bewusst, dass jeder von euch, jeder, der die Gnade Gottes empfangen hat und angenommen hat, auch ein Botschafter der Gnade ist? Ein Mitarbeiter Gottes, der seine Mitmenschen anfleht und bittet, lass dich doch versöhnen mit Gott? Viele, auch gestandene Christen, sagen, oh, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich halte lieber das Maul, dann komme ich in nichts rein. Aber ist das der Weg, den wir als Christen gehen sollen? Sollen wir nicht fröhlich Rechenschaft ablegen von der Hoffnung, die in uns ist? Das kann ich tun, indem ich im Chor singe. Aber vielleicht ist deine Klassenkameradin, die hat noch keine Ahnung und ich traue mich nicht, in der Klasse zu meinem Glauben zu stehen. Das ist eine Herausforderung, wenn man dann die Einzige ist, die sonntags in die Kirche geht. Aber liebe Brüder und Schwestern, wenn wir nicht unseren Glauben bezeugen, wer soll es denn dann tun? Und wenn unser Glaube nicht so ist, dass unser Leben mit den Worten übereinstimmt, was sollen dann unsere Mitmenschen glauben? Manchmal sprechen ja unsere Taten lauter als unsere Worte. Wo sind denn die helfenden Hände, wenn da jemand Hilfe braucht, egal wo er herkommt? Gut, wenn er unserer Clique gehört, dann gucke ich nach ihm. Aber wenn er nicht dazugehört, wenn er fremd ist oder vielleicht sogar eine andere Hautfarbe hat? Gewiss, es gibt Menschen, ganz sicher auch hier in Bernloch-Meilstetten, Menschen, die anderen helfen, da sind für sie. Aber es gibt auch viel selbstgenügsames Christentum unter uns hier in Württemberg. Christen, die nur konsumieren. Aber Paulus ermahnt uns, dass wir die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen haben. Wir haben einen Auftrag. Und der lautet zum Beispiel, brich mit dem Hungrigen dein Brot. Das ganz handfeste Brot aus dem Ofen. aber auch das Brot des Himmels, von dem wir leben. Die Menschen um uns herum warten darauf, dass wir unseren Glauben leben, ihnen helfen und auch mit ihnen reden. Und dazu gehört, dass wir dann in nichts irgendeinen Anstoß geben, so wie Paulus, damit dieses Amt, das die Versöhnung predigt, nicht verlästert werde. Wie sehr aber können manchmal Nicht-Christen lästern, weil die Christen so wenig bereit sind zu dienen. Darum die Frage sei erlaubt, erweisen wir uns in allem als Diener Gottes, in großer Geduld, in Liebe, im Drunterbleiben und nicht im Herrschen über die anderen? Das wäre doch der Weg, den uns Jesus vorgezeichnet hat, wenn er sagt, folge mir nach. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt und bei meiner dritten Frage. Wenn wir Jesus nachfolgen, wie sieht denn dann unser Weg aus? Ist es ein Weg der Macht und der Herrlichkeit, ein Weg, der nichts kostet und auf dem wir von einer äußeren Wohltat, von einem super Event zum anderen einfach switchen und es uns immer nur gut geht? Ich wünsche uns, dass es uns immer gut geht. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird es auch ein Weg der Hingabe und der Liebe sein. Sein Weg geht hinauf nach Jerusalem. Und auf unserem Weg kann uns das Gleiche passieren, das ihm geschehen ist. Deshalb kommen Nachfolger Jesu auch in schwierige Situationen. Ich glaube, wenn wir die Kosten der Nachfolge verschweigen, tun wir uns und anderen keinen Gefallen. Gott hat uns seine Gegenwart versprochen. Den Himmel auf Erden, da wo er ist. Und trotzdem wird es immer auch andere geben, die diesen Himmel nicht leiden können. Wir werden in Ängste kommen, in Nöten. Man wird auch Christen schlagen, handgreiflich und mit Worten. Man wirft sie ins Gefängnis, bis heute, man verfolgt sie. 200 Millionen Christen soll es weltweit geben, die verfolgt werden. Wir sind auf einer Insel. Christen wissen, was Mühen sind. Sie liegen nachts wach. Und sie beten und sie fasten. Und sie werden nicht nur geehrt, sondern auch verachtet. Man lobt sie nicht nur, sondern man erzählt auch Schlechtes über sie. Und man beachtet sie nicht nur, sondern es kann auch vorkommen, dass man sie missachtet, ja, sie quält und tötet. Und wo dies geschieht, da brauchen wir uns erstmal nicht wundern. Wenn sie Jesus so behandelt haben, warum sollten sie mit uns anders umgehen? Brüder Jin erzählt deshalb, wie er im Gefängnis mit 100 Mann in einer Zelle dieselbe Toilette benutzen musste. Durch diese Zustände waren bald alle krank und jede Nacht starben mehrere Gefangene. Auch er wurde krank und konnte einen Monat lang keine festen Speisen verdauen. Es war eine elende Zeit und doch versuchte er, froh zu sein im Herrn. Aber schließlich war er so krank, dass er 5 Tage lang bewusstlos war. Er war ein Sterbender. Doch siehe, er lebte. Und als er erwachte, lag er im Gefängniskrankenhaus und dort sind die Männer ihm begegnet, von denen ich vorher erzählt habe. Und die dann durch ihn zum Glauben kamen. Er wurde gezüchtigt und doch nicht getötet. Er war traurig, aber allezeit fröhlich. Er war arm, aber doch jemand, der viele reich machte. Einer, der nichts hatte und doch alles hatte. Das war kein Spaziergang dort. Er selber vergleicht seine Situation mit dem Korn, das in die Erde gelegt wird und das letztendlich vergeht. Mit dem Samenkorn, das im Boden vergraben ist, es hat keine andere Wahl, als geduldig darauf zu warten, bis Gott aus ihm einen Halm hervorsprießen lässt. Und er sagt, so wusste auch ich, dass meine Zukunft einzig und allein in Gottes Hand liegt und ich erst entlassen werde, wenn seine Zeit gekommen ist. Er hat viel in seinem Leben durchgemacht, Bruder Jün, und dennoch liebt er bis heute Gott. Und er sagt, er ist wahrhaftig der lebendige Gott. Und wenn wir wirklich Jesus nachfolgen wollen, dann dürfen wir keine Bedingungen daran knüpfen oder nach unseren eigenen Plänen leben. Alles, worauf es ankommt, ist der Gehorsam gegen Gottes Wort und seine Führung in unserem Leben. Wenn Gott sagt, geh, dann werden wir gehen. Wenn er sagt, bleibt, dann werden wir bleiben. Wenn wir nach seinem Willen leben, befinden wir uns an dem sichersten Ort der Welt. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, sind wir noch bereit, den Weg Jesu zu gehen? Dahin, wo er uns führt? Könnten wir in Deutschland nicht viel von unseren Brüdern und Schwestern, zum Beispiel auch im Nahen Osten lernen, zum Beispiel in Aleppo, von den Brüdern, die dort geblieben sind, auch im Krieg und ihren Glauben bezeugen? Dort ist die Kirche heute voll, weil es Christen gab, die bereit waren, auch im Leiden auszuhalten. Wir haben uns ganz gut eingerichtet in unserem bequemen Glauben und Leben. Wir sind in vielem reich und doch habe ich manchmal auch den Eindruck, wir sind auch arm. Arm geworden im Glauben, in der Zuversicht und in der Liebe. Manchmal habe ich den Eindruck, wir geben Gott nur noch das, was bei uns übrig ist. Ein bisschen von unserer Zeit. Wenn ich Zeit habe, dann komme ich. Ein bisschen von unserem Geld. Na gut, wenn ich was übrig habe, dann kriegst du was. Aber die Priorität ist anders gesetzt und sollte doch ganz bei Gott sein. Er will uns führen. Er gibt uns das Leben. Und die Botschaft des heutigen Textes an uns alle, ich glaube, die ist deshalb, lasst uns zurückgehen zum Leben aus der Gnade, zurück zur ersten Liebe und zurück zum Dienst als Botschafter Gottes und einem Leben in der Nachfolge Jesu. Ich glaube, dann werden wir auch seine Stimme hören. Er wird mit uns reden und er wird uns gebrauchen. Und dann mag es so aussehen, als ob wir vielleicht manchmal nichts haben. Aber in Wirklichkeit haben wir alles, denn wir haben ihn und allen Reichtum mit ihm. In allem wird er bei uns sein. Und dass er in uns wohnen will, dass er uns seine Nähe schenkt, seine Liebe, seinen Frieden, das Leben jetzt hier und heute mit ihm und in Ewigkeit, das ist das Größte. Das ist unbegreiflich und doch auch ganz konkret zu erleben. Und das ist die Grundlage unserer Existenz, dass er uns das alles schenkt aus Gnade. Und darum will ich niemals von ihm lassen. Amen.